Nee, ich bin zum ersten Mal gut drauf.
Oh, das ist ein Novum.
Es ist ein Novum.
Liebe Receiver, ich weiß nicht, ob wir so überhaupt heute eine Folge aufnehmen können, denn was oft vielleicht hinten runterfällt, was im Off, kurz bevor die Aufnahme startet, ein Thema ist es, dass Basti sagt, ah Leute, heute bin ich schlecht drauf, ich weiß nicht, ob das was wird.
Ja, ich muss mich kurz mal hochlachen.
Ja, genau.
Und damit dienen wir seit 38 Folgen und heute kommst du mit so einer verrückten Aussage, Basti, du sagst, du bist gut drauf.
Das bedeutet, ich bin tänzelnd jetzt schon ins Büro gekommen, habe jedem abgeklatscht, jedem so einen kleinen Busseil auf die Stirn gegeben. Ja, heute bin ich gut drauf, heute können wir richtig loslegen.
So, aber was bedeutet das dann für die Aufnahme heute, wenn du so gut drauf bist? Die Folge wird noch besser oder wird es heute genau das Gegenteil? Weil ich würde behaupten, bisher haben wir 38 sehr, sehr gute Folgen aufgenommen, obwohl du schlecht drauf warst.
Ja, okay, vielleicht könnte das jetzt die Sollbruchstelle sein,
ja, wie Thomas sagen jetzt, würde. Jetzt geht's bergab.
Ja, oder es wird richtig scheiße, weil ein gut gelaunter Basti macht vielleicht, passt dann nicht so.
Weil so ein Kreativer, der muss doch leiden, der muss Schmerz spüren, damit er kreativ ist. So ist es bei
dem Basti. Ich habe genug Leid, genug Schmerz gehabt.
Hast du immer,
Ich gönne mir mal einen Tag im Jahr, wo ich einigermaßen normal gut drauf bin.
Oh nein, da haben wir heute einen fröhlichen Basti. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das ist nämlich die letzte Folge übrigens der Spezialstaffel, weil nächste Woche ist ja schon wieder Staffelfinale, das ist ja eh immer so ein bisschen was Besonderes, outgesourced ist. Und heute haben wir für euch geplant ein Musik-Special. Und dafür hat Frank extra seine alte Bassdrum nochmal ausgekramt, hat die ausgehöhlt und da drin sitzen wir jetzt und recorden diese Folge. Wir sitzen also in Frank Trommelmann, ihm sei alte Bassdrum und nehmen jetzt für euch das Musikspecial auf. Wir wollen einmal nochmal zurückschauen auf die große Eulenwerkschau und sämtliche Intrata, ist glaube ich die Mehrzahl von Intro, mit euch gemeinsam durchhören, nochmal Anekdoten austauschen rund um Musik und Co. Was hat Basti zum Beispiel als erstes Musikinstrument gelernt? Wie hieß seine erste Musiklehrerin? Was hat Frank damals bei der Schulaufführung in der Aula für ein Solo hingelegt? All das, das klären wir heute.
Ja, hier in meiner Bassdrum.
Für alle Nichtmusiker, die Bassdrum ist die größte Trommel am Schlagzeug, oder? Da kickt man immer mit dem Fuß gegen. Man nennt sie deshalb auch Kick.
Drum. Kick Drum. Ja.
Wusste ich nicht.
Und da steht auch oft das Logo der Band drauf vorne.
Ja.
Wer ist cooler? Du bist Gitarrist.
Ich war Gitarrist und Sänger.
Und Leadsänger. Wer ist cooler? Also wer ist allgemein?
Na, in den Bands? Der Star in der Band wäre dann Thomas.
Ja.
Aber der quasi der Underdog-Coole, das ist der Schlagzeuger. Und noch cooler ist dann eigentlich der Bassist.
Nee, gar nicht. Bassisten sind die Lutscher einer Band. Das muss man ganz klar sagen. Offiziell gelten die Bassisten als Loser der Band. Ne? Deshalb gibt es ja auch sogenannte Bassistenwitze. Also sämtliche Musikerwitze drehen sich immer um Bassisten. Also der Klassiker ist, was waren die letzten Worte des Bassisten, bevor er aus der Band geflogen ist?
Ja, ich weiß es.
Ich habe da mal einen Song geschrieben.
Ja.
Und da gibt es ungefähr 1000 davon.
Ja, wie bei den Beatles.
Ja. So, genau. Und deshalb ist der Bassist ist offiziell in der Hierarchie immer so ein bisschen der Idiot. So, ne? Gemeinerweise. Es gibt natürlich Bands, wo das so ein bisschen dann anders ist, aber eigentlich so allgemein, mainstreamig gedacht, ist der Bassist der austauschbarste.
Aber dann ist schon der Schlagzeuger.
Der Schlagzeuger ist schon eine coole Sau.
Ist schon meistens der coolste.
Weil der Schlagzeuger hält ja auch das Ganze zusammen, sagt man. Also ein guter Schlagzeuger kann auch eine schlechte Band so ein bisschen so rein rhythmisch zusammenhalten. Ne? Deshalb merkt man schon, wenn der Trommler aber scheiße und so richtig so rumeiert, ne, dann zerfällt so ein ganzer Song.
War das nicht mal, als Metallica bei uns aufgetreten ist, dass der James Hetfield bei Halligalli damals, als der Metallica aufgetreten, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja. Oh, und da waren wir bei der Probe, haben wir so wie kleine Schuljungs, haben uns da hinter den Stühlen versteckt und zugeguckt. Und da habe ich immer mitgekriegt, wie der James Hetfield den Lars Ulrich
hat
zusammengeschnauzt hat, dass er nicht richtig spielt.
Auf eine subtile, aber dennoch sehr böse und sehr bemerkbare Art.
Ja.
Hat gesagt, Alter, kriegst du es heute nochmal hin, dass du im Rhythmus trommelst. Hat er den angezwischt, ne? Weil die hatten gerade die neue Platte irgendwie aufgenommen, der hat die neuen Songs noch nicht so drauf. Jetzt gilt Lars Ulrich eh nicht als so der perfekteste Drummer aller Zeiten, der ist ja auch schon 85 oder so gefühlt, hat schon Arthritis und alles. Aber da hat er den richtig zur Sau gemacht und meinte so, for God's sake, kriegst du es heute noch hin, so, ne?
Ja.
Boah, da war aber eisige Stille
im Stadion. Aber ich muss ja sagen, ich bin noch nie in einer Band gespielt, deswegen, ich war noch nie auf einer Bühne. Das würde mich natürlich aber nochmal interessieren, gibt es noch weitere Witze? Weil ich hatte mal bei mir im Musikunterricht in der 7. Klasse, da hatten wir eine ganz pfiffige Musiklehrerin. Und die war so richtig Kess und die hat auch mal so einen Musikerwitz rausgehauen.
Oh.
So. Und da den hat sie rausgehauen. Natürlich war es so, auch dass die ganze Klasse lauthals gelacht hat, weil es ein super Witz war. Oder vielleicht auch nicht. Also. Der Witz, an den ich mich erinnern kann, der ist relativ kurz, geht ein Blechbläser an der Kneipe vorbei.
Ende?
Ende. Weil, jetzt kommt's, Das hat sie uns vorher auch nicht gehabt. Wir haben genauso geguckt. Ja. Ihr guckt gerade mit offenen Mündern. Sieht man gerade, wie es arbeitet im Kopf. Weil Blechbläser wohl sehr viel trinken.
Ach, das hätte man wissen müssen.
Ja.
Also man braucht ein gigantisches Vorwissen, um diesen Witz zu verstehen.
Es war auch, sie hat ihn so witzig, sie hat sich schon, als sie den erzählte, hat sie schon selber so vorgelacht. So. Warte, ich erzähle einen Witz.
Weil sie weiß,
muss sie einen Schluck Wasser nehmen. Ja. Da muss sie einfach sagen, okay, ich setze nochmal an. Wir alle schon, okay. Wir haben uns an den Stühlen festgehalten. Ja. Das könnte ja sein, dass vielleicht umfallen vom Stuhl und einen Kopf auf Platz, einen Platz von da haben. Ja. Und dann sagt sie, geht ein Blechbläser an der Kneipe vorbei.
Nein. Aber, auch wenn man das nicht weiß, weil man das Vorwissen nicht hat, ist es trotzdem nicht witzig, ne? Nee.
Ja, aber ich finde viel absurd, dass sie voraussetzt, dass so eine vierte Klasse wahrscheinlich, also alles so achtjährige, neunjährige Steppke hätten wissen müssen, dass Blechbläser richtig hart viel saufen. Wobei man in der vierten Klasse trinkt man halt Fanta maximal und dann hält man sich schon für einen krassen Säufer. So,
ne? Stimmt, also das macht alles so gar keinen Sinn. Humormäßig mit dem Setup wäre es hingegangen, erstmal Blechbläser trinken ganz viel und jetzt kommt der Witz. Ja. Geh im Blechbläser an der Kneipe vorbei.
Selbst dann wüsste eine vierte Klasse nicht, warum man darüber lachen sollte.
Ja.
Das ist ja. Also ich möchte im Nachhinein deine Musiklehrerin shamen.
Ja.
Das ist richtig frech, dreist, was ihr euch da zugemutet hat. Naja, aber wir können ja gleich vielleicht noch ein bisschen musikintensiver werden und in der Vergangenheit wühlen. Aber hören wir vielleicht mal ins allererste Intro rein. Ich weiß nicht, ob die treuesten Retriever unter uns sich noch erinnern können. Wir waren ja der Podcast, glaube ich, sind der einzige Podcast Deutschlands immer noch, der kein offizielles Intro hat. Also man kann niemals, wenn man so die erste Minute hört von unserem Podcast, kann man nicht direkt erkennen, welchen Podcast man da lauscht. Es kann irgendwas sein, weil da nuscheln einfach drei random Guys irgendwas durcheinander.
Das stimmt,
ganz genau.
Und dann haben wir uns kurz ertappt gefühlt, haben uns geschämt, dann haben wir gesagt, naja, aber gut, wir wollen jetzt hier erstmal kein Intro, wir bringen einfach mal jede Woche ein neues Intro mit und gucken, was dann am Ende hängen bleibt, was das beste Intro aller Zeiten ist.
Aber in Folge 4 ist uns das erstmal aufgefallen,
dass
wir auch mal ein Intro bräuchten.
Und schwuppdiwupps hatte sich Frank damals bereit erklärt, das allererste Intro für Eulen vor die Säue mitzubringen.
Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich bin richtig gespannt.
Ja, ich habe mir meine selber teilweise verdrängt, oder?
Ja, aber ich habe es live, beim Aufnehmen habe ich es ja direkt eingesungen, ne?
Das ist du hast dir vorher richtig viel Gedanken gemacht, oder? Und dann hast du...
Das kam auch gut an.
Genau, dann kamst du irgendwie hier an und wir waren schon ganz gespannt. Ähnlich jetzt wie bei dem Musikerwitz von Bastis Musiklehrerin.
Ja.
Saßen hier und dann hat Frank Folgendes von sich gegeben.
Oh, ich weiß auch nicht mehr. Ah, ja, stimmt das. Das war gut.
Lass mal den Ton finden.
Frank Tonmann und seine Säue. Die Rubrik kommt heute auch wieder. Wie jedes Mal. Frank Tonmann und die Säue. Es geht los. Eulen vor die Säue. Bumm.
Ja.
Ja.
Also der Rise war noch... Der war spektakulär.
Inhaltlich.
Den du einfach runtergeladen hast, kurz vorher, von der Internetseite.
Also da gehen wir freien Library.
Ja. Inhaltlich war das jetzt im Nachhinein, muss ich zugeben, war das erstmal, Nein, wir hatten ja auch noch nichts.
Frank hat einfach gesagt, komm, ich improvisiere. Ich dachte auch erst, du rappst so richtig los, dachte ich damals. Ne? Kannst du richtig losrappen, dann hast du einfach nur Eulen vor die Säule und unseren Namen einfach genannt. Was okay ist, ist legitim am Anfang. Warum soll man ja auch gleich schon jetzt direkt mit einer symphonischen Oper reindonnern? Fand ich okay.
Ja, und irgendjemand muss der Erste sein.
Aber könntest du rappen theoretisch? Kann jemand von euch rappen?
Ich glaube, ich kann nicht so, ich nudel dafür viel zu sehr, ich kann nicht so schnell sprechen.
Ich bin immer neidisch, nämlich auf Leute, die einfach so rappen können.
Max Williams aus unserer Firma kann sehr gut rappen.
Ja?
Ja. Und der ist auch verrückt gut, kann er freestylen auf jeden Fall. Der macht es nicht, der setzt sich jetzt nicht wie irgendwelche anderen Leute da bei Instagram live hin und macht da irgendwie mit irgendwelchen Leuten, rappt da irgendwie so einen peinlichen Freestyle, sondern einfach nur so nebenbei, wenn wir zusammen irgendwo mit dem Auto hinfahren.
Ihr macht es musikalisch sehr, sehr gut. Liebe Kollegen, werden wir auch noch einladen demnächst.
Ja, müssen wir auf jeden Fall.
Aber gut, das war also der erste Versuch eines Intros. Dann wollte ich natürlich dem nichts nachstehen. Hab gleich in Folge 5 gesagt, Leute, ich bringe meine kleine Balalaika mit. Den James Hetfield, den Sänger von Metallica, hatte ich auch noch eingepackt. Stimmt. Da hat er auf der Balalaika eine Art Song vorgegeben, auf den ich dann was singen sollte. Und das klang dann so ungefähr. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran.
Frank Thumann, Bass Tigra. Gil und Thomas Martins sabbeln nur Scheiße, nennen es Podcast und tragen dabei Jeans.
Ja, das war super.
Ja.
Da hatte sich jemand scheinbar ein paar mehr Gedanken.
Ja, das stimmt. Ja,
Aber das stimmt. Das war das Happy Birthday.
Was?
Melodie.
Ihr hört ja immer die Happy Birthday Melodie raus. Das weiß ich nicht, woher das kommt. Für mich hat er den James Hetfield einfach random richtig gute Metal-Akkorde aneinander gereiht und ich habe da drauf gefreestylt.
Nee, das hat man doch damals schon gesprochen. Das ist genau der natürlich Hans-Dietrich Birthday, der das Lied erfunden hat und geschrieben hat damals, der natürlich jetzt vielleicht seinen Anwalt losschickt, um nicht zu verklagen. Weil es ist eindeutig Happy Birthday.
Eindeutig.
Ja, Papa la Papp. Anywho, aber müsst ihr manchmal, ist es so, weil ihr auch hier so musikalisch seid, müsst ihr manchmal bei Familienfeiern, also beim Geburtstag, müsst ihr auch so Lieder vortragen?
Wie gesagt, erwischt euch das manchmal? Ich bin kein Musiker, ich bin ein
Zuschauer. Eigentlich, das hätte Kelly immer an dir vorbeigegangen.
Ja, was hätte ich spielen sollen? Ich hätte das Einzige, weil ich spiele kein Instrument. Also ich habe irgendwann mit 15 also ganz schlecht Gitarre gespielt, aber das habe ich so ein bisschen im Hintergrund behalten. Das Einzige, was ich hätte machen können, ist so in die Hände klatschen.
Okay, aber muss ihr nie was vortragen? So auch an Weihnachten, bevor man sein Geschenk bekommt, war bei uns eine Tradition, da muss ich zumindest was mit meinem Bruder, muss ich irgendwas singen oder ein Gedicht auch sagen.
Ein Gedicht muss ich auch machen.
Ach, das schon?
Ja. Gedicht schon, ja.
Okay, aber nicht singen.
Nee.
Was ist der Fehler? Nämlich mein Bruder hat immer Keyboard gespielt und ich habe halt irgendwann Gitarre gelernt und dann hieß natürlich immer, jetzt müsst ihr aber erstmal hier was spielen. Da muss man sich halt, für jedes Weihnachten und für jeden Geburtstag hat man sich dann immer richtig Gedanken gemacht, hat dann sich Songs vorgenommen, hat ihn umgedichtet und so weiter. Das war richtig immer mit Aufwand verbunden.
Nee, was ich nur, wolltet ihr auch damals zur Mini-Playback-Show?
Ja.
Ich hatte nämlich mit meinem Freund Daniel damals, so in der dritten oder vierten Klasse, wir das zu Hause gelernt, weil wir auch zur Mini-Playback-Show wollten.
Kennt ihr noch die Mini-Playback-Show da draußen? Das war eine Musikshow für Kinder, wo man eigentlich darum ging, dass man Lip-Sync und in den Originalkostümen der Stars, die man danach singt, performt. Ne? So eine fette Performance
macht. Genau, heutzutage äußerst fragwürdig.
Ja, weil die Kostüme manchmal ein bisschen zu sexy waren. Ne? Wenn da jemand als Kylie Minogue performt hat.
Und weil viel geblackfaced worden ist. Also das.
Ja, stimmt, ja.
Ja, also das heutzutage, ja.
Es war damals eine sehr populäre Sendung, war wirklich beliebt bei Jung und Alt. Ich selber habe die geschaut. Das war wirklich ein sogenannter Straßenfeger. Die hatten eine Einschaltquote von 10 Millionen Zuschauern, haben die Mini-Playback-Show geschaut.
Und ein Hit war immer die Zauberkugel, wenn man dann quasi noch in seinen normalen Klamotten war und dann mit denen einfach durch die Kugel gegangen ist und dann war man umgezogen.
Eine Sekunde später war man umgezogen und sah aus wie einer von Wildecker Herzbuben.
Da hat man sich als Kind auch mal gefragt, wie geht das? Ne? Da wollte man auch mal durch. Ja. Da war das noch nicht klar, dass da natürlich Cut ist und man sich umzieht. Das war
Nein, das
wusste ich auch nicht.
Das war damals mir nicht klar.
Nee, also, auch nicht. Natürlich weiß man nicht, dass das ein Schnitttrick ist.
Sondern das war die Zauberkugel.
Ich wusste es bis jetzt nicht. Ich dachte, diese Zauberkugel liegt irgendwo auf dem Grund des Meeres und James Cameron probiert die mit seinem U-Boot
irgendwie. Das war das Teuerste an der ganzen Show, nämlich die Zauberkugel.
Ja.
Haben wir einfach einen Teleporter dafür erfunden, direkt danach aber weggeschmissen, als die Show eingestellt wurde. Ja, stimmt, damals hat das Fernsehen noch richtig Kohle, nämlich.
Ja, ja, genau.
Da ging das noch.
Es war ja auch quasi eigentlich der Vorreiter von den ganzen Castingshows, weil da saßen ja auch drei Juroren.
Stimmt,
die haben danach noch die bewertet. Alle waren immer super.
Ja,
alle waren immer so. Keine Kritik, man kann es nicht sagen, du wirst es nie schaffen, du hast zu dicke Waden.
Genau.
Ja, das würde man zum Kind nicht sagen.
Aber du warst mit deinem Kumpel
Daniel. Ja. Und wir hatten geübt und haben es dann vor meinen Eltern vorgespielt. Und zwar konnten wir perfekt von den Fantastischen Vier, es ist die da. Ist die da, die am Eingang steht. Also hatten wir auch so eine Choreografie und jeder hatte seinen Part.
Ich wollte schon meinen, die Fantas hat noch damals so einen Kniehebetanz dafür etabliert. Kennt ihr noch das Musikvideo von dir?
Ja, genau.
So einen verrückten Kniehebetanz und den hattest du auch drauf?
Den hatte ich auch drauf und das haben wir geübt und jeder hatte seinen Part und da wollten wir, haben gesagt, Mami, habe ich denn gesagt, wir haben jetzt geübt, wir wollen es euch mal vorspielen und dann wollten wir, dass sie uns da anmeldet und sie hat auch gesagt, sie hat uns da angemeldet. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht hat, weil wir wurden ja nie eingeladen von der Mini-Playback-Show.
Habt ihr ein Video gemacht dafür? Nee, das hatte niemand, eine Videokamera.
Ja, doch, ich glaube, es gab so kleine VHS, wie heißen diese Rekorder, dann Camcorder gab es damals.
Ja, bei uns hatten das aber nur die Milliardäre im Ort.
Ja, das stimmt, da wäre das auch nicht. Wir haben so Sachen auf Stein gemalt oder was mit Kreide.
Vielleicht waren wir auch zu schlecht, dass sie uns da einfach nicht...
Dass sie schützen wollten. Ja. Aber eigentlich immer so, dass Mütter ja leider sagen, nein, es ist top, geht unbedingt ins Fernsehen, macht euch da zum Obst. So funktioniert ja Deutschland durch den Superstar. Ne? Ja. Weil immer dummerweise Verwandte sagen, nein, das ist ganz prima, Chantal, geh da hin.
Ich habe ja immer noch so eine kleine, auf dieser Kniehebetanz. Da bin ich begeistert von. Ich habe den früher auch als Kind auch, also man kennt das schon, die gehen immer runter mit dem Kopf und ziehen dann ihre Knie nach oben.
Ja.
Und haben in dem Video haben sie auch so ganz dünne Hosen an, also eigentlich keine Baggies, die man sonst getragen hat. Nee, und dann ganz weite Oberteile, so, ne, so richtige Ponchos. Und es gibt, wir haben ja für Late Night Berlin, haben wir mal ganz am Anfang, als Late Night Berlin in der zweiten Folge, haben wir so ein Rap gemacht, den die Assistenzsysteme Siri und Alexa, ne, die hatten so
Kostüme
an und dann haben wir quasi diese Stimmen das rappen lassen. So. Und da gibt es auch so eine kleine Szene, in der TomTom dazu kommt. Mhm. Und dadurch auch der die Fanta 4 Melodie von Dida. Ja. Und das bin ich, der da in dem TomTom-Kostüm diesen Kniehebetanz macht.
Das gibt's doch nicht.
Ich will ja nochmal
ja als Maskottchen, weil du es so perfekt kannst.
Also es war ein bisschen schwierig mit dem Kostüm, aber ich würde sagen, weil ich heute so gut drauf bin. Und ich mich ja sonst immer schäme, würde ich sagen, könnt Frank und ich mal für online auf jeden Fall einen guten Kniehebetanz machen.
Ja, das ist, also du bist quasi Daniel, dein Kumpel, und dann mach dir kurz den Kniehebetanz von Dida.
Ja.
Und dann schicken wir es heute nochmal an die Mini-Playback-Show und fragen die Mareike am Abend, warum wurden hier Daniel und Frank nicht genommen?
Aber gab's die auch mal eine Maxi-Playback-Show?
Wir haben das mal gespooft, wie man im Fernsehen sagt. Mhm. Wir haben da mal eine kleine Scherzel erlaubt und haben Kids ihre Lieblings-Comedians nachmachen lassen. Das war dann die Mini-Playback-Comedy-Show oder sowas.
Bei der besten Show.
Stimmt. Haben die Kids haben dann Otto so nachgemacht. Ja. Und so, ne? Oder Mario Barth. Das war ja auch ganz witzig. Aber cool. Dann wissen wir jetzt, Basti kann das, Frank kann das. Und wir haben ein weiteres Geheimnis gelüftet, als was Basti noch alles schon aufgetreten ist. Denn es gibt auch viele Spekulationen noch von der letzten Folge, von der Rummelfolge, dass du unter dem betrunkenen Mauskostüm steckst, dass das alles eine Person ist und dass wir das da extra noch so hingezaubert hätten. Basti im Mäusekostüm, weil Basti als gelernter Halligalino-Tänzer, und jetzt wissen wir auch noch, du warst also auch TomTom.
Ja.
Und wenn ihr müsst bei den nächsten Folgen dranbleiben, weil Basti war noch in 12 weiteren
Kostümen.
Ja. Aber das erfahren wir nur
Jede Staffel wird eins gelüftet, wo Basti noch drunter
steht. Also den zweiten Teil der letzten Halligalli-Staffel war ich eigentlich auch Joko. Ich saß quasi in einem Joko-Kostüm.
Das ist das Geheimnis für Folge 100, dass Joko schon längst raus war. Joko ist nämlich schon nach Staffel 8, ist der schon abgezischt. Und von Malediven saß er. Aber apropos Joko, sehr gute Überleitung, Basti. Joko hat das nächste Intro beigesteuert. Könnt ihr euch noch daran erinnern? In Folge 6 hat unser Mäzen, also Joko war ja damals noch so ein bisschen unser Art Betreuer für diesen Podcast, hat uns Mut zugesprochen, hat uns auch 2,50 Mark zugesteckt, damit wir hier auch teures Equipment kaufen können. Und hat damals sich noch sehr engagiert. Wir konnten ihn anrufen, um Rat bitten und haben natürlich auch gesagt, Joko, hast du noch ein Intro, ein lustiges für uns? Und hat er uns auch eins rübergeschossen. Allerdings war er dabei sehr betrunken, was sehr ungewöhnlich ist für Joko. Und es klang dann so.
Geniales Intro. Thomas und Basti und sein Hochmann machen einen Podcast. Irgendwie so. Er macht es schon. So weiß ich geschlafen. Lass uns morgen telefonieren. Habibi, tschüss. Habibi. Boom.
Da schläft er schon. Ja. Das Ende?
Ja. Oh, das war.
Guter Bruch. Damals begeistert. Joko hat auf einmal das Niveau etwas höher gehoben.
Ja.
Er hatte eine bekannte Oper genommen, Carmina Burana, für alle, weil wir machen ja auch eine Musikfolge. Wir spreaden ja auch Musikwissen.
Ja.
Und hatte halt leider ein bisschen undeutlich drauf gerappt, würde ich es auch mal nennen, oder? Hat er sich wieder von Frank ein bisschen inspirieren lassen, beim ersten Intro hatte ich den Eindruck.
Aber ich fand es trotzdem schön.
Ja, im Grunde aber ihr seid ja Musikexperten. Ne? Mhm. Weil ihr könnt ja Instrumente spielen, das heißt, ihr habt wahrscheinlich das auch richtig gelernt, Noten lesen. Als Joko gesagt hat, Basti, ist das eine Synkope gewesen?
Ich würde eher sagen, es ist eine rhythmische Zeilenverschiebung.
Ja,
aber
ja,
das war deine Interpretation. Also das.
Okay.
Eine Synkope ist eine Art Pause, ne?
Ja, das ist, glaube ich, ein Halbton.
Pause.
Ein Halbtonschritt.
Na, was er aber gemacht hat, ist, er hat ja eigentlich. Er hat eine so Art Verschiebung gemacht, weil eigentlich textet man ja so, dass man den Inhalt von zwei Zeilen, die sich reimen sollen, genau metrisch eben in so einen Takt reinpresst, ne? Ich liebe Frank, denn er ist krank. So, das wäre jetzt ganz sauber, ne? Und manchmal kannst du aber auch, dann nimmst du den Inhalt, von dem der ist krank, noch mit rüber. Ich weiß, dass in welchen Band das in Deutschland ganz oft macht, ist Knorkator. Ich weiß nicht, ob man Knorkator kennt.
Ja,
aber die haben ganz oft Songs, wo die das so machen, dass sich das reimt sich auf die Hälfte des Wortes am Ende der zweiten Zeile und dann ziehen sie die zweite Silbe noch mit in die erste vom nächsten. Und dadurch entsteht so eine lustige Verschiebung. Aber ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Ist es vielleicht eine große Terz? Nee.
Ich weiß nicht, nur bedeuten. Ja. Also hast du interessante Begrifflichkeiten dabei, Basti, aber die haben damit gar nichts zu tun. So, ne?
Ach so, also es war vielleicht ein Crescendo?
Ich glaube, ja. Also man müsste vielleicht mal die schlauen Leute da draußen wieder fragen, die Weisheit der vielen, liebe Herodotinnen und Herodotter, wie nennt sich das, wenn man so einen Zeileninhalt über das Metrum hinausschiebt und der Sinn sich erst in der dritten Zeile ergibt von eigentlich nur zweien. Wir hoffen, ihr wisst, wie wir das meinen.
Ich glaube, man nennt es eine Quinte.
Nein, so viel kann ich auf jeden Fall behaupten.
Ja, Quinte fragen. Ist es nicht.
Nee, das ist alles so tun. Das ist irgendwie eine Quastiandium-Verschiebung.
Ein Pianissimo, glaube ich, nennt man das.
Eine Verschiebung vielleicht. Ist es. Aber Basti, der alte Musiker, hat trotzdem zugeschlagen, denn in Folge 7 hatte er plötzlich ein Intro bereit.
Ach, daran erinnere ich
für
mich.
Ja. Das war, hat auch was mitgebracht. Wow. Und da hat er erstmal uns kurz die Socken ausgezogen, weil er hatte was ganz Geniales, so simpel wie genial.
Im bildlichen Sinne.
Ja, das bildlichen Sinne. Ich weiß noch, da ist ja dann der Basti der Demütiger entstanden. Ne?
Ich glaube, das war da.
Das ne? war dann.
Weil wir so begeistert waren von diesem Intro. Na, wir hören noch mal rein, ob es gut gealtert ist für uns. Ist es gut gereift?
Jonas, Martin, Frank, Thunmann und Basti. Eulen vor die Säule.
Ja, okay, es ist gut gealtert.
Ja, es ist sehr gut. Das ist genauso lustig wie damals.
Ja, ich würde am liebsten wie damals sagen, das machen wir jetzt als Dauerintro.
Ja.
Das nehmen wir jetzt immer. Ja.
Aber was hast du denn nochmal für Aufwand reingesteckt?
Diverse Minuten, muss ich sagen. Also es war... Ich hatte eine App auf dem Handy, wo man da reinsprechen muss. Und das war's.
Aber das ist schön, du bist ja in der Tradition geblieben. Ja. Genau, du hast sehr wenig Zeit investiert, so wie wir alle bis dato.
Ja.
Und hast dann da irgendwas reingerülpst. Inhaltlich würde man sagen, ja, verbesserungswürdig, wurden einfach nur drei Namen aufgezählt und der Titel der Show. Was ja manchmal aber reicht für ein
Intro. Reicht.
Es muss ja auch im Intro, muss ja auch was erzählt werden. Da kann ich ja nicht, da muss ja auch drin vorkommen, wer das macht und wie das heißt.
Stimmt. Aber für mehr hat es damals noch nicht gereicht, da waren wir noch zu naiv, würde ich auch sagen.
Ja.
Oder? Bevor wir dann inhaltlich ein bisschen weiter explodiert sind dann.
Ja, da war ich, glaube ich, meiner Zeit schon ein bisschen voraus, weil genau jetzt ist ja gerade Kanye West hat Donda rausgebracht.
Wollte ich gerade meinen, das ist jetzt ein Ding irgendwie
Auto-Tune, oder? Kann das sein? Ich meine doch zu hören, dass ein Sample von diesem Ding, irgendwo hört man, glaube ich, bei dem Song No One Left Behind, hört man irgendwann so, das hat er gesampelt, er ist ein berühmter Sampler, er sampelt ganz viel.
Ja. Und der holt sich ja da alles, der durchforstet ja die Musikwelt und da hat er dich wahrscheinlich gestriffen.
Ja.
Aber auch eine gewisse Chair hat das jetzt wohl verwendet in so einer Art Refrain von so einem Song, heißt glaube ich Believe oder so.
Da habe ich noch
Believe in Love of the Love. Da war das auch.
Da gibt es eine Trivia. Da habe ich eine kleine Trivia.
Hau raus. Wir reden heute nur über Musik.
Trivia,
richtig musikspezifisch.
Ja. Ich habe nämlich irgendwo mal gelesen, dass dieses Autotune bei Chair, das war gar nicht geplant, als sie es aufgenommen hat.
Oh.
Ne? Sondern der Ingenieur das eigentlich nur noch mal abmischen soll. Das Ding war schon fertig. Das war so ganz normal. Do you believe in love? So sollte das sein. Und der hat das ist so zufällig irgendwie auf den Knopf gekommen. Der hat eine Currywurst in der Hand, ist gestolpert halb, aber ist so zufällig passiert. Ja. Er so, was passiert denn hier mit der Stimme? Und dann fand er das so gut, dass er das aus Versehen, in Anführungszeichen, ich mache gerade Anführungszeichen mit den Füßen quasi, aus Versehen mitgeschickt hat. So, damit die sagen, oh, hier ist noch eine zweite Datei, das hören wir uns mal an. Und da war dann dieser geile Effekt drauf und dann haben wir gesagt, wir nehmen lieber das als das andere.
Auch Cher himself.
Cher himself auch.
Das ist ja verrückt, das wusste ich auch so noch nicht.
Ja.
Damit können wir jetzt ja wieder glänzen bei Wer wird Millionär.
Ja.
Weil Autotune ist da eigentlich groß geworden, ne? Durch Cher, Believe, und damals haben wir gesagt, was ist das für eine Kacke? Vor allen Dingen, Autotune wird eigentlich dafür verwendet, um tatsächlich sehr schiefe Sänger gerade zu biegen. Ne? Der nimmt eine schief eingesungene Melodie, der Herr Autotune, und biegt die dann so hin. Auf die richtige Melodie, wodurch dieser Effekt entsteht. Das heißt eigentlich, Cher hätte das ja gar nicht nötig gehabt, weil die konnte ja voll gut singen.
Die konnte sehr gut singen.
Aber dann war das halt ein Versehen quasi. Und aber jetzt benutzen das ja alle.
Ja.
Also deshalb kannst du ja auch wirklich aus jedem dahergelaufen und kannst du eigentlich einen halbwegs passablen Sänger machen. Es würde nur auffallen, wenn die mal live performen.
Ja.
Aber so ist es manchmal. Apropos krumm und schief. Das nächste Intro war krumm und schief und war auch ganz kurz und knackig. Und da ging es vor allen Dingen hauptsächlich um ein wichtiges Wort, was immer wieder jetzt in unserer Historie auftaucht.
Ah ja.
Das ist vielleicht
das Kürzeste. Ne?
Ja. Auf jeden Fall das Kürzeste. Aber es ging darum, hauptsächlich das Wort podcastisch unterzubringen.
Ja.
Und seitdem verwenden das sämtliche Massenmedien, die über uns schreiben.
Ja.
Das heißt, diesen Effekt haben wir zumindest damit erzielt. Und der Urgroßvater von diesem Wort, haben wir damals schon geklärt, war unser geliebter Kollege Patrick Wolny. Der ständig mit irgendwelchen Astischism um sich herumgeschmissen hat. So übrigens das Fachwort dafür, wenn man irgendwas vertastischt. Das ist ein Astischism, falls sich die Leute so draußen gefragt haben.
Ja.
Das war jetzt sogar in der Jugendwortwahl des Jahres, war es jetzt auch dabei, papatastisch.
Mhm. Ja.
Und da sitzt scheinbar auch ein Eulen-Fan und hat es da so mit reingeschmuggelt auf die Liste, obwohl es gar keinen Sinn macht, weil kein Mensch würde jemals papatastisch sagen, da würde selbst ich sagen, nee, dafür
kriegt das zählt man eigentlich, nicht, ja.
Dafür kriegt man einen gebatscht.
Dieses Frank Thurmann seine, weil sein, hat so ein bisschen was von Rügenweiler Mühlen.
Ja, irgendwie so ein los.
Ne, also, nee, also so dieser, so ein kerniger Männerchor.
Ja,
so
ein bisschen, ne? Ein Kosakenchor, glaube ich.
Also ja, stimmt. Ja, wie viele kernige Männer hattest du da in Mittelalterkleidung, die es das mit dir gesungen haben?
Tatsächlich nur zwei. Und wir haben einen einfach musikalischen Trick angewandt. Wir haben alle mehrfach eingesungen. Nacheinander. Absichtlich schief und neben dem Rhythmus,
also damit es wie ein Chor betrogen.
Klingt. Ja. Das also, kann man sagen. Ja. So kann man Tricks in der Musikbranche. Wenn man einen großen Chor mimen will,
ja.
Man hat keinen Chor, singt man alles selber 10-mal ein, aber möglichst immer ein bisschen neben dem Rhythmus. Weil sonst klingst du einfach nur gleich und dann kriegst du eher fast so einen halligen Effekt. Aber wenn du willst, dass du nach einem großen Chor klingt, muss man immer leicht neben der Spur singen. Mhm. Wieder was gelernt.
Oh, Basti lächelt mich gerade an.
Ja.
Was hast du vor?
Nichts. Ich bin gut drauf heute.
Ich weiß, kann aber nicht umgehen.
Nee, ich selber auch nicht. Ja. Ich habe Angst vor mir. Ja.
Aber können wir jetzt mal kurz in deiner Bassdrum die Position wechseln? Weil mir schläft schon ein bisschen der Rücken ein, weil ich liege ja hier vorne so an diesem Loch, wo der Knüppel so ranschlägt. Vielleicht können wir kurz in deiner Bassdrum die Position tauschen.
Machen wir, während wir das nächste Intro hören?
Okay, während wir das nächste Intro hören, tauschen wir kurz die Position in Franks ausgehöhlter Bassdrum, in der wir heute recorden. Und Folge 9 kam schon wieder Bastwart Gragiowski.
Ja, hat er einen Lauf gehabt, ja, ich weiß.
Thomas Martins, Basti Krage. Frank Thomann. Transmitter.
Basti ist in meinen Augen der lustigste Mensch der Welt.
Ich bin gerne Receiver. Stimmt, ich glaube, das war das Beste.
Das war das demütige.
Die demütige Entstehung.
Ja, das ist so gut. Auch der ganze Beat und so, das ist so, ne, so ein bisschen Kraftwerk, ein bisschen Yellow.
Ja, und genau, gemacht von meiner Familie.
Stimmt.
Quasi. Ja, von meinem Schwager und meine Schwester und ihre Crew quasi.
Deine Familie ist also musikalischer als du?
Nee, eher, also, nee, es geht. Also eigentlich ist es mein Schwager hauptsächlich und der macht das alles und wir sind in seinem Windschatten.
Ah, okay, profitiert davon. Ja, also ist keiner bei den Grares ist irgendwie musikalisch, keiner kann ein Instrument.
Meine Mutter hat Blockflöte gespielt, mein Vater Saxophon hat mein Vater gespielt in der Jugend, ja. Und mein Bruder und ich waren immer so welche, die so Sachen angefangen haben. Und eigentlich, wenn ich die Gitarre in der Hand hatte und hat mich sofort wie Van Halen geklungen, dachte ich, hä? Scheiße, was ist denn damit los? Hä? Ist sie kaputt?
Nächstes Moment.
Weil man wollte natürlich immer gucken, vielleicht ist man ja ein Genie in irgendwas und da muss man sich nicht so anstrengen. Ja. Aber ich bin leider nicht ein Genie. Bisher habe ich es noch nicht gefunden, wo ich ein Genie sein könnte. Ja.
Nee, bei mir war es so, ich wollte ursprünglich eigentlich lustigerweise trommeln. Ich war eine Stunde beim Schlagzeugunterricht und da war es mir aber auch viel zu kompliziert, dass ich sofort wieder hingeschmissen habe, weil ich nicht die Energie aufgebracht hätte, das alles zu lernen.
Weil bei mir war es genau andersrum, ich wollte Gitarre spielen.
Ja, was ist da passiert?
Das muss ich kurz ausschweifen, ich habe ja mal beim Kegeln, war ich beim Geburtstag, beim Kindergeburtstag. Und da haben wir Tannenbaum gespielt. Kennt ihr das Tannenbaum? Da muss man einmal die 9, zweimal die 8 muss umgekegelt werden, dreimal die 7 und so weiter und so fort.
Also
das
man immer Baum runterzuwerfen.
Genau, immer nur, da muss man 7 machen, dreimal und so weiter. Und da muss man halt schnell sein. Und da waren wir auch in so einer, da haben die Eltern von dem haben so eine Kneipe gemietet, wo dann immer diese Kegelbahnen unten sind.
Wird so ein Klein auch gepichelt?
Ich weiß nicht, wie alt wir da waren, das war in der 6. oder 7. Klasse. Naja, da haben wir noch nicht, Auf jeden Fall wollte ich dann ganz schnell, weil ich war sehr motiviert zu gewinnen, und habe dann diese Kegelkugel genommen, und habe aber nicht drauf geachtet, dass da schon die nächste kommt. Okay. Und die ist halt, da habe ich mir den Finger halt, der Ringfinger von der linken Hand, halt, der ist dann da, war eingequetscht dann durch die Kugel.
So richtig,
der war schwarz.
Boah.
Ja. Und man sieht es jetzt noch, da kann jemand ein Foto von machen, der ist so...
Der ist platt. Als ob dein Pferd draufgelaufen wäre. Ach, jetzt sehe
ich das erste Mal. Und ich habe auch hier, also hier spüre ich nichts.
Nein, in der Fingerkuppe ist...
In der Finger hier, tot. Das spüre ich nicht. Und das natürlich, denn das ist ja quasi die Hand, mit der man beim Gitarre spielen die Seiten...
Du musst greifen, das stimmt. Damit schlitzt man übers Griffbrett.
Und dadurch, das habe ich ja nicht geschafft.
Das gibt's ja nicht. Was ist denn das für eine tragische Geschichte?
Deswegen kann ich keinen
Das ist ja fast so tragisch wie damals mit deinem Elefanten da, den die Frau Borch nicht angenommen hat.
Also habe ich dann Schlagzeug, weil den Stick, den kann man dann trotzdem so halten.
Ja, also wäre das nicht passiert, wärst du jetzt auf der Bühne
genau gerade in dem Moment
bei Lollapalooza
oder so. Weil ich den Tannenbaum beim Kegeln schnell umhauen wollte.
Du wärst jetzt Ed Sheeran wahrscheinlich. Frank könnte Ed Sheeran sein. Der würde bei dir im Vorprogramm auftreten und dann furzt ihn oder an, dann muss er weg und dann kommst du.
Ja, oder Handmodel. Also Handmodel kann Handmodel ich auch nicht mehr werden, weil es ist ja...
Weil das eigentlich sehr schöne Hände, das ist mir noch nie aufgefallen, dass da eine Fingerplatte ist.
Du könntest nur Rechtshandmodel werden, aber man weiß, dass Linkshandmodels deutlich mehr gefragt sind und mehr verdienen.
Genau, rechte Hand ist tabu. Ja. Aber was jetzt, aber du könntest jetzt umswitchen, eine andere Kreativität, was mir gerade einfällt. Wir können dich zum Zauberer oder hier zu so einer Jahrmarktattraktion umgestalten. Ey, wir hauen dir
in der Freakshow, in der Freakshow. Hauen
dir einen Nagel durch deine taube Fingerkuppe vom Ringfinger.
Ja.
Und du sagst, und zuckst dann nicht mal mit der Wimper. Ey, das können wir doch machen. Da ist die Frau mit Bart, fliegt raus. Der lebendige Mausemann.
Outdated, ey.
Das ist ja gar nicht mal outdated. Aber dann kommen wir dann und fragen, kommen Sie näher. Hauen Sie diesen Mann eine Nadel durch
Frogman die Fingerkuppe. Frogman würde ich mich nennen. Frogman? Ich würde mich Frogman nennen, weil das halt wie so ein Froschfinger
ist. Ja. Das ist immer noch, also dass es mitwächst.
Ja.
Das ist ja so, als ob man eine Ohrfeige kriegt und das Kind ein bisschen und das schief ist und dann das Gesicht schief.
Ja, oder der Handabdruck immer noch drin ist.
Aber manche Leute sehen ja so aus. Vielleicht ist das auch so.
Ja.
Ach stimmt, dass das nicht rauswächst, ne? Dass der Körper das merkt, dass du als Sechsklässler einmal Matsch, immer Matsch.
Der war komplett schwarz.
Boah, hat der Arzt ihm auch damals gesagt. Professionell, ja.
Ja.
Einmal Matsch, immer Matsch.
Ja, ja, machen wir nachher ein Foto. Das kann man ja, sieht man. Ja. Schäme ich mich nicht für. Ich stehe zu meinem Makel.
Ja, okay. Apropos tragisch. Folge 10 gab es ein hochdramatisches, tragisches Intro. Eine Ballade erstmalig. Hat es ins Introwesen geschafft.
Oh.
Es ging ja vorher oft darum, ne, dass wir viel uns darüber aufgeregt haben, dass Frank uns hier in seinen Stinkekabuff gelockt hat, dass die Technik nicht ganz so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren ja da schon so ein bisschen, ne, Frank hat uns damals zu diesem Podcast gelockt mit viel Übertreibung, sag ich mal, mit viel Lügerei.
Aber es hat sich dann halt leider irgendwann so entwickelt, dass die Intros genutzt wurden, um den anderen zu beleidigen. Das fand ich, das war so eine
Entwicklung. Basti hat das.
Damit
ich habe niemanden beleidigt, ich habe mich nur selber hochleben lassen.
Ja, bei uns hat er quasi gedisst.
Ja, indirekt, ja.
Und ich dachte jedenfalls, es ist jetzt Zeit für Frieden. Das war, glaube ich, auch um die Silvesterzeit
rum. Ja, warte, nochmal. Also wenn ich jetzt sage, Frank, du hast ein schönes T-Shirt an, quasi, oder wenn ich sage, ich habe heute einen schönen Pullover an, heißt das,
ist impliziert, dass das wir hässlich sind.
Ich euch
So war das so. Du hast gesagt, ich bin der Beste, Coolste, Schönste. Das würde ja automatisch bedeuten, dass wir minder schön sind und minder Beste.
Ja.
Das schwebt ja schon mit.
Aber wenn man zu jemand anderem sagt, du bist der Beste und Schönste.
Ja. Oder wenn man oder sagt, ich bin nur der Zweitbeste, dann steht im Raum, wer der Beste ist.
Ja.
Aber so hast du uns ganz eindeutig, hast du quasi Franks nicht nur Finger platt getreten, sondern auch sein Herz.
Ja. Du hättest ja auch machen können, wir sind die Besten und Schönsten. Das wäre dann was.
Das kam der wohl nett über die Lippe.
Ich habe das doch selber gar nicht gesungen.
Ja. Deshalb, es war Zeit für Versöhnung. Mhm. Es war zu viel Demütigung im Raum. Deshalb habe ich eine Ballade beigesteuert. Sie hieß, es war einmal ein Tonmann.
Also, ja.
Es war einmal ein Tonmann, der hatte einen Traum. Er wünschte sich einen Poutcase und am Kinn ein bisschen Flaum. Er fragte seine Freunde, demütiger Basti.
Da war ich noch Bärchenposter.
Ja, das war dir sehr wichtig immer.
Richtig nostalgisch. Ja. Ich habe wirklich eine Träne im Ohr. Ja.
Es war halt leider ein bisschen. Ich wurde so ein bisschen beleidigt.
Beste Leid von allen.
Outcase läuft jetzt wöchentlich und heißt.
Ach, ich krieg gerade Gänsehaut.
Also für mich, ich muss sagen, das ist von allen Intros, auch von allen eingeschickt, auch von allen ist es mein Lieblingsintro.
Ja? Stimmt, das ist schon wirklich sehr gut.
Ja.
Und auch mit der Leidenschaft, du kannst einen erst so ein bisschen demütigen und dann doch einen wieder.
Dann kam der Kniff.
Ja. Gut.
Und ja, manchmal ist es so, wenn ich noch in unseren alten Zeiten noch an die Einzelne, wo wir angefangen haben, zurückdenke, da habe ich so ein kleines Fotoalbum, da klebe ich dann immer unsere Polaroids rein. Und wenn es mal so einen regnerischen Tag gibt, dann nehme ich mir das Fotoalbum, kuschel mich quasi auf den Sofa ein mit der Decke und gucke mir die alten Bilder an und höre dieses Lied dabei.
Trinkst einen Kakao.
Genau, ja.
Und dann hörst du diesen Song. Aber wie hört ihr sonst Musik? Wenn ihr Musik hört, ist ja auch mal so ein Ding.
Also ich höre, wenn beim Duschen, über so eine Bluetooth-Box höre ich Musik. Oder wenn ich irgendwo hinfahre mit dem Fahrrad oder Roller oder laufe. Aber ich setze mich nicht mehr zu Hause hin und höre mir das jetzt so direkt an.
Ich höre es auch immer über Kopfhörer, selbst zu Hause. Ich habe eigentlich so eine ganz gute Anlage, aber ich bin ein extrem leiser Nachbar. Ich würde sagen, ich bin Deutschlands leisester Nachbar, würde ich sagen. Okay. Das ist einmal bei Musik so. Also früher habe ich das auch mal so lauter gehört, aber dachte ich, habe ich immer ein schlechtes Gewissen den Nachbarn gegenüber, dass ich mir irgendwann einen Kopfhörer geholt habe. Und ich flippe dann aber auch mal richtig aus zu Hause.
Ja?
Ja, so Cats slide ich so wie Tom Cruise in Risky Business, slide ich dann so in meinem Hemd quasi einmal über den Boden und dance so richtig ab. Also ich glaube, nur zu dem Leisen, also zu dem Thema leiser Nachbar sein. Ne, da habe ich leider nur noch ein anderes Ding, weil also das ist was ich bei jedem kenne und so, niemand spricht darüber, dass die Filme, wenn man so ganz laut einen Film hört zu Hause, ne, und das über die Boxen, dass das so ist, dass wenn man den im Originalton auf Englisch hört, die Stimmen immer zu leise abgemischt sind.
Ja.
Und ich sitze immer, wenn ich auch das Fenster auf habe und sowas gucke, wie zum Beispiel Lethal Weapon oder so, also wo es richtig viel Schießereien gibt, bin ich immer die ganze Zeit am Knopf quasi.
Nein,
wenn die Leute und jeder macht das, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand darüber so gesprochen hat.
Aber ich mache das auch aus Höflichkeit. Ja.
Genau, es ist immer, die reden, machst du laut und dann siehst du schon, oh, da hinten kommt ein Auto, wo einer eine Waffe raushält, dann machst du schon den Ton wieder leiser, weil das so laut ist, dass sie die Ohren bluten.
Ja. Das mache ich auch.
Ja.
Aber du machst es nicht, Frank, so wie du guckst, ne?
Nee, ich hab auch nicht so gute Boxen. Aber
selbst bei einem Fernseher, bei einem einigermaßen neuen Fernseher, ist
verrückt, leider,
weil also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man vielleicht nicht so oft Englisch hört, dass man so, dass man nicht so
die
mischen das leise ab, ne?
Oder liegt es nicht daran, weil das ist ja dann auch quasi in der Szene wirklich der Ton, der dort aufgenommen wurde.
Ja,
und der ist natürlich, wenn das eine Explosion ist, ist er natürlich leiser.
Ja.
Und wenn
synchron
kannst du einfach safe rübersprechen.
Genau, wird einfach drüber gelegt und die wird immer lauter gemischt. Aber das stimmt, synchronisierte Filme sind die Stimmen viel besser zu verstehen als im Original. Da bin ich bei dir.
Ja.
Mach ich auch mal leise.
Ja, man muss immer richtig, also das ist, man guckt einen Film, hat aber eigentlich noch eine zweite Aufgabe. Man kann gar nicht einfach die Chips essen, sondern man muss immer gucken, kommt gleich eine Schießerei.
Ja. Ja. Wenn man ein leiser, vorbildlicher Nachbar ist.
Genau.
Wenn es einem scheißegal ist, dann macht man es natürlich nicht.
Ja.
Ja, aber das stimmt, das geht mir auch so. Und ich habe noch zum Thema leise sein, ich habe ja immer, früher habe ich auch ganz oft zum Einschlafen Musik gehört, wo mich auch mal alle Leute gefragt, wie kann das sein? Ich habe auch Metallica. Das neueste Metallica-Album dann zum Einschlafen, so die ersten 4 Songs, also mitgesummt. Und dann bin ich aber dazu eingeschlafen. Und es ging. Oder auch Marilyn Manson, whatever, ne? Rammstein, alles. Immer Rock oder Punk.
Aber nee, das habe ich. Nee, das.
Aber wie laut? Also schon Zimmer?
Ja, so, dass ich, nee, nicht so todeslaut, aber so, dass man schon mitsingen konnte, auch die Lyrics, wenn man sowas verstanden hat.
Nee, Musik zum Einschlafen. Ich höre immer noch das ist jetzt aber. Also, hat nichts mit Musik zu tun. Also, trotzdem, ich höre immer noch 3 Fragezeichen zum Einschlafen.
Ah ja, aber das ist so ein common Ding, sowas höre ich von vielen.
Ja, ja, weil 3 Fragezeichen, also als Kind habe ich Benjamin Blümchen gehört und jetzt 3 Fragezeichen, weil es jetzt schon, das kann man auch als Erwachsener hören, das ist manchmal gruselig sogar.
Ich höre jetzt noch Benjamin Blümchen. Soll ich dann nochmal meine Stimmenimitation vor?
Ja.
Ach, Frank. Wir hören mal. Nee, jetzt kommt doch die falsche. Ich krieg's halt nicht, aber ich so lachen muss. Ja, ich so lachen muss. Ich könnte Benjamin Blümchen perfekt imitieren, wenn ich die Stelle nicht lachen müsste,
weil ihr so lacht. Hast du schon mal bewiesen, du kannst es wirklich fast perfekt.
Otto, lass mal das nächste Intro. Nein, es klingt falsch.
Das klang auch damals nicht.
Das perfekt.
Nein, auch
damals klang
es perfekt. Nee, es klang leider auch nicht perfekt damals.
Verbürge mich. Also Frechheit. Meine Benjamin Blümchen-Imitation, dass die hier nicht anerkannt wird, staatlich. Frechheit. Na gut, ich spiele trotzdem das nächste Intro ab. Und das nächste Intro, das zog sich über 3 Folgen. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt. Das war das Staffelfinale Folge 20. Und da haben wir zusammen einen Song erjammt. haben das dann eine Folge später als Akustikversion aufgenommen und dann nochmal als Punkrock-Version.
Das war ein richtiges Intro-Tutorial.
Ja, das war eigentlich ein Tutorial, genau.
Stimmt.
Ja.
Naja, gut.
Hören wir rein, was das Endergebnis war. Hören wir rein, was das Endergebnis war.
Dies ist ein Podcast. Mit Basti, Thomas und Frank. Hier kriegt man top Spaß. Geatmet, gekichert und schlappen. Wir wohnen verspottet bis im Sonnenbeschmutz. Wir wären viel zu spät.
Zu spät.
Doch mutig, podcastig, wie wir nun mal sind. Ist uns das egal.
Scheiß auf Reime.
Das war mein großes Time to Shine.
Das ist ein schöner Moment, ne? Da würde ich gerne so in euren Arm, in euch im Arm haben und so.
Auch ein guter Festival-Song eigentlich, oder?
Wie so Don't Look Back in Anger mäßig, so eine Hymne ist
ja, so. Ja, stimmt. Stimmt, ist ein bisschen Down Look Back in Anger. Ja. Lass uns mal so langsam drunter ausfaden.
Aber da hatte ich auch einen langen Ohrwurm, ne?
Ja, stimmt. Ja, das ist auch eine Festivalnummer. Also wenn wir dann irgendwann mal auftreten, wir müssen dann schon mit Band auch auftreten. Sollten wir jemals auftreten. Aber einmal haben wir gesagt, wir machen ein Tonmannszunft Lanzenbrecherei Festival in Zwickau.
Ja, da habe ich mit Tag immer noch dran. Ich bin mit einem aus Zwickau, der dort Veranstaltungen macht, in Kontakt.
Nein.
Ja, der würde das machen. Was? Ja. Tatsache aus Zwickau.
Das hast du jetzt.
Das hast du jetzt.
Naja, ich wollte euch ein bisschen auch euch mal überraschen. Ich wollte euch überraschen. Also wirklich.
Es ist möglich und wir werden irgendwann in Zwickau unser erstes Tonmannszunft Lanzenbrecherei Festival veranstalten, oder? Du kannst ja erstmal klein aufziehen, erstmal so eine kleine Bühne nur, vielleicht aus einem umgedrehten Eimer oder sowas bestehend.
Und halt so kleine Stände, wo man mal die Angel halten kann. Und
ja,
genau.
Wir fangen an mit einem Gast quasi und dann.
Ja. Ich glaube, Rock am Ring hat auch so klein angefangen.
Auch oder? Mit einem, ne? Da hat Metallica vor einem gespielt und dachte, ja, komm, ey, das machen wir doch mal einfach mal zwei.
Ja, so geht das dann. Plötzlich auf einmal ist ein sehr großes Festival.
Ja.
Also machen wir das. Ach, sehr gut, ja? Gute Info. Jedenfalls brauchen wir dann aber eine Begleitband, habe ich das Gefühl. Dass wir dann doch so ein paar Songs intonieren können. Weil ich sehe hier bei diesem Song, sehe ich ein Moshpit vorne. Weißt du, wie die hier so Kriegstanz aufführen und Wall of Death und sowas.
Oh, wart ihr schon mal in einem Wall of Death oder einem Moshpit?
Ja, ja, ganz oft. Ja,
Moshpit, ihr auch? Moshpit-Erfahrung?
Ja, total.
Ja, ich war auch wirklich, also Moshpit-Hero war ich.
Ja, ich war aber so Moshpits bei so komischen so Indie-Bands, wo das ist so ein, also gut, Moshpit, muss man es vielleicht noch erklären.
Ah ja, vielleicht muss ich kurz erklären, ne?
Also Moshpit ist ja, eigentlich sind die Leute, die bei Punkrock-Konzerten oder Metal-Konzerten ganz vorne sind und so richtig die Ellbogen fliegen lassen und einfach sich gegenseitig rumschubsen.
Ja, ne, man springt wild, man springt hin und her. Ja. So,
Pogen,
ne? Pogen nennt man das auch, genau, Moschen oder Pogen, genau, das ist so.
Pogen war früher ein Hobby von mir, das war ein
genau, ja, wenn man vor allem nicht tanzen kann oder so, das ist auch keine klassische Tanzmusik, aber man springt einfach wild hin und her.
Also ja, man hat alle Energien rausgelassen.
Genau.
Ja? Ja. Und ich mochte aber immer diese Wall of Death. Die mochte ich immer besonders.
Ja, genau. Das ist dann schon eine special sophisticated Form von Pogen.
Da war es immer nur ärgerlich, weil das einfach einige immer nicht kapiert haben. Ne? Die sind dann schon zu früh oder zu spät.
Ach so, der Wall of Death ist ja, da sagt dann der Frontmann, Frontfrau, sagt jetzt hier mal Wall of Death. Und dann gehen quasi so, teilt sich doch eigentlich. Oder jetzt
entsteht das. Passiert das eigentlich automatisch.
Automatisch. Eher. Teilt sich quasi wie Moses das Rote Meer, teilt man
die Masse, also vorne.
Die Masse und dann quasi auf den Beat Drop wahrscheinlich dann so, irgendwann rennen alle aufeinander los, genau. Wie bei Braveheart und
rennen so ineinander und dann geht wieder der Moshpit los.
Aber was ich am interessantesten finde an der Wall of Death ist, es gibt immer diese so zwei Typen, die gehen schon mal, also da wo eigentlich keine Leute mehr sind, zwischen den beiden Fronten, die gehen da schon mal rein und machen so eine Art Ska-mäßigen Tanz und flippen schon mal so ein bisschen aus. Und da frage ich mich immer, wie kommt das, dass es so die Leute sind? Haben die sich das schon vorgenommen, morgens zu sagen, heute, wenn eine Wall of Death ist, bin ich der so einen irren Blick hat und schon mal zwischen den Leuten hin und her läuft.
Ich auch super mutig, sich zwischen zwei aufeinander zu rennen, wirklich Massen zu stellen, weil das kracht ja schon so eine gewisse Masse wirklich aufeinander, wenn du dazwischen bist.
Ja.
Also auch immer das Geheimnis beim Moschen oder auch bei so einer Wall of Death, man muss halt mitmachen. Man darf niemals unbeteiligt davon mit
rumstehen. Ja, genau, wenn man nur steht und das Konzert sich von nahen angucken will, das ist, macht dann gar keinen Spaß. Ne? Aber was man dazu auch sagen muss, das sind so bei Metal-Konzerten, wo ich viel war, die sehen immer gefährlich aus, ne, und sind wie geschminkt, lange Haare und metteln da hart ab, ja. Aber wenn einer beim Pogen hinfällt, das ist immer sofort mal breitet jemand drumherum die Hände aus und wird sofort hochgeholfen. Ne? Das ist nicht, dass man sich vorstellt, dass man da trampelt wird, sondern Die sind da mal sehr hilfsbereit.
Sehr, sehr sympathisch, finde ich auch.
Also ja, schlimm ist es ja immer, wenn sich so sogenanntes Konzertpärchen quasi da verirrt. Das sind meistens so Leute, so Anfang 20, die dann zu Bon Iver gehen oder zu Coldplay und dann trotzdem in der vierten Reihe. Und dann hat es dann so der Freund meistens und die Freundin von hinten, so nimmt so die Arme um ihren Bauch. Und so, und das sind die schlimmsten, muss man leider sagen. Ich war einmal, 2003 war ich mal einer mit meiner damaligen Freundin bei Coldplay. Ich hasse mich selber mittlerweile dafür. Ich war so ein Typ, richtig eklig.
Und dieses Foto stellen wir gleich nochmal.
Hast du denn halt geschimpft, wenn ihr angerempelt wurde?
Nee, ich habe aber schon mal, ich war ein anderer Mensch, ich habe schon mal so böse geguckt. Meinst du, also wir sind hier nicht auf dem Rockkonzert mäßig so, ne?
Wo man auf dem Rockkonzert war. Und haben wir dann auch so eklig rumgezüngelt? Finde ich auch immer völlig unangebracht auf Konzerten, Leute, die dann 3 Stunden herumzwingen müssen, voller Ekstase, weil alle anderen Leute tanzen sich die Seele aus dem Leib und dann gibt es so ein wild knutschendes Pärchen, so direkt vor dem
Ausfall. Ja, aber das ist ja Quatsch, dann sieht man ja gar nichts vom Konzert, da kann man sich auch die CD zu Hause einlegen.
Einfach, aber wenn man das dem aus dem Weg gehen möchte, muss man sagen, ich war einmal, da war ich schon über die Phase hinaus, aber geht auf keinen Fall zu einem Bon Iver Konzert, weil da war ich in der Arena, da waren 5000 Leute, also 2500 Pärchen, die genauso standen. Und von allen war zufällig Skinny Love, wenn ihr das Lied kennt, war deren Lied. Die waren so individuell, die Leute.
Da haben sich alle kennengelernt.
Natürlich Skinny Love quasi der Song ist, wo die denn mal zu Hause so im Zimmer so eine Leuchtlampe anmachen und dann so ein bisschen kuscheln. So. Also es ist wirklich zum Kotzen.
Dann war so eine Massenliebelei während dieses Songs.
Musste fast gehen nach dem dritten Lied. Okay. Aber zu viel Liebe im Raum. Zu wenig Hass.
Das hat auf Konzern irgendwie nichts verloren.
Nee.
Also ich habe auch noch, früher hatte ich dann noch was, haben wir so eigenes gefunden, ich hatte meinen Rockkumpel Nico. Mit denen ich immer, wir haben immer so die gleichen Band, Deftones und so, fanden wir toll, It's a Drive-In. Und da sind wir immer auch ganz auf die ganzen Konzerte gegangen. Und dann kamen wir immer zu spät und dann war ja schon alles voll. Aber man wollte ja trotzdem in die Mitte rein zum Pogen.
Oh.
Da haben wir den Zug erfunden. So haben wir das genannt, Weil ich war dann schon, ich war so ein bisschen stärker und er war so schmächtiger. Und dann habe ich ihn immer an den Arm genommen. Ja. Und quasi mit dem Rücken nach vorne, quasi er hat zu mir geguckt und dann sind wir einfach einfach durchgelaufen.
Ja.
Und weil er quasi dann nach hinten, war das sein Rücken, hat ihm nicht wehgetan und wir sind einfach ohne Gnade durch die Massen gelaufen.
Genau, das ist einfach die beste Chance, immer noch nach vorne zu kommen, wenn man nicht beim Konzert schon 4 Stunden früher da sein will und dass ich ewig sich die Beine rausstehen möchte. Einfach als Letzter kommen, dann macht man den Zug. Ich kenne das auch so.
Aber nicht als Zug, oder?
Ja. Und dann rennst du dann wirklich, dann machst du wie so eine Art, das ist so eine aggressive Polonaise. Mhm. Nimmst du deine Kumpels und dann pokt man sich halt einfach nach vorne, gleich beim ersten Song.
Ja.
Und dann sind die Leute auch so überrascht, dass sie gar nicht reagieren können. Auf einmal ist man eh vorne drin, dann ist er eh ein riesen Menschenknäuel. Und dann bist du meistens relativ weit vorne.
Stimmt, das ist wie so Atome, die so in Bewegung kommen. Und man kann und so ein Atom durchschießen. Ja. Das kommt natürlich aber auch aufs Konzert drauf an. Die besonders halt die Leute, die sagen, ich stand hier jetzt schon 4 Stunden, die werden nämlich sauer.
Ja. Das ist immer, aber größte Gags sind immer, kann ich mal deine Platzkarte sehen?
Ja.
Kommt mal sehr gut an. So ein Open-Air-Konzert. Ja. Was soll das immer so? Aber was war euer Guilty Pleasure-Konzert? Habt ihr sowas? Ich war tatsächlich einmal bei Britney Spears. Hab mir Britney Spears Show angeschaut.
Ja, aber
war enttäuscht.
Ja?
Weil Britney selber gar nicht so viel gemacht hat. Da war so die Hälfte des Konzertes bestand so aus ihren Tänzern und so einem verrückten Erzähler, so einem verwunschenen Baum da irgendwie die ganze Zeit irgendwelchen Scheiße gesammelt hat. Und Britney kam halt so alle 3 Songs mal aus dem Sauerstoffzelt und hat dann da irgendwie was Halbplayback performt, wenn überhaupt.
Nee, habe ich nicht.
Aber es ist so Guilty Pleasure. Natürlich war so manchmal auch so ironisch, muss man schon sagen. Ich war mit Jakob, ich war bei Howard Carpendale. Da ist es das Interessante, das war im Tempodrom. Das gibt so ein Phänomen bei Schlagern. Das ist so, oder bei Schlagerkonzerten. Es ist so, es gibt immer irgendeinen Punkt, an dem so die ersten 5 Reihen, und man weiß nicht, was das auslöst, rennen auf einmal nach vorne und werfen so Blumen auf die Bühne und sowas und halten Schilder hoch. Man weiß aber nicht, wann das passiert. Irgendeiner muss so die Initialzündung geben. Das ist vielleicht
so Wall of Death beim Schlagerkonzert.
Ja, genau.
Das passiert ja automatisch.
Ja.
So wie ich damals, ich Maren Gilzer beim Glücksrad.
Ja, genau.
Aber das ist auch wieder eine Frage an die Herodotinen und Herodotter.
Das ist einer weiß.
Sind Rick Iver.
Ja.
Nein, Receiver.
Receiver meine ich. Ja. Gibt es da ein geheimes Zeichen?
Ja.
Gibt es da irgendwie...
Also seid ihr zufällig 58, hört regelmäßig den Podcast und seid Howard Carpendale-Fans, was eigentlich, glaube ich, unsere Zielgruppe ist, würde ich sagen.
Ja,
viele hat die Marktforschung ergeben. Könnt ihr es ja gerne mal schreiben.
Ja.
Gut, Mensch, gerade richtig nostalgisch, richtig rührselig.
Ja.
Wollen wir vielleicht mal kurz nochmal in den Fun-Zug anschieben? Womit wir schon, wir überspringen hier so ein paar Intros, liebe Herodotter, sei nicht sauer, klar, wir lassen ein paar Sachen aus, wir wollen es ja alles in eine Folge pressen, aber dann gab es ja das große Ereignis Olympia 2021, wer erinnert sich nicht, ne? Frank Thoman und meine Wenigkeit
haben sich da gebettet,
danke.
Glückwunsch.
Auch herzlichen Glückwunsch nochmal zum zweiten Platz, Frank,
danke.
Da haben wir uns wirklich, da haben wir uns nichts geschenkt. Und aber haben ja viele mitbekommen, Frank hat im Angesicht der Niederlage, hat er sich einen kleinen Trick überlegt, damit das nicht ganz so peinlich wirkt, hat er kurz bevor ich den 100-Meter-Sprint gewann, schrie er plötzlich, aua, aua, ich hab aua, um so ein bisschen, ne, abzulenken.
Genau so war es,
von der Schmach.
Das war O-Ton, ja.
Genau. Und daraufhin wurde ich inspiriert, das ist dann kein klassischer Intro-Song, es war eher ein Verarbeitungssong von Olympia 2021. Und vielleicht einer der größten Hits, den wir bisher in unserem Portfolio haben, behaupte ich einfach so, unser Song damals in Folge 28, Aua, Aua, Tonmann. Wir hören noch mal rein, oder?
Es war so klar, dass Frank verliert bei Olympia 21. Gegen Halbgott Thomas Kuhl waren seine Chancen nicht besonders chancig. Er brauchte eine Ausrede und dachte, es sei schlauer, kurz vorm Ende laut zu kreischen.
Aua, ich hab Aua.
Aua, Aua, Thomas.
Ja.
So nennt man ihn jetzt.
Das ist schon gut. Das ist schon, ja.
Aua, Aua, Thomas.
Inhalt ist falsch, aber. Ist
Lieder haben keinen falschen Inhalt.
Er hat Aua auch beim Stehen.
Aua, Aua,
Thomas.
Catchy, ey.
Beim Schlafen gehen.
Bestimmt, ja.
Weinst du oft im Schlaf?
Hätte das schon damals bei Stakeout gehabt.
Oh, musst du nicht mehr jetzt hier sitzen?
Ja, ja. Ja.
Ja,
das stimmt.
Naja.
Aua, aua, Tonmann.
Und so weiter.
Fadet das ja auch schon gerade aus.
Ja, genau.
Aua, aua, Tonmann.
Yeah.
Aua, aua, Tonmann.
Das ist
nett.
Ja, das ist nicht schlecht. Ja, war ein guter Song.
Inhalt ist nicht ganz, entspricht nicht ganz der Wahrheit, aber.
Na, 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 Frank.
Von der Melodie.
Mann, du hast nicht ganz unrecht, Frank. Hätte ich den Song damals geschrieben mit meiner Band Stakeout.
Ja.
Meinst du, das hätte unser Durchbruch sein können? Weißt du, brauchst ja nur einen catchy Hit manchmal und dann reicht das schon erstmal, dass du 2 Jahre todesgehypt bist, dann spielst du richtig volle Konzerte, die Leute kommen nur wegen dem einen Hit.
Aber das ist dann, weil Aua, Aua, Tonmann hättest du ja nicht, weil dann hätten wir das nicht gekannt,
weil
dann hättest du ja hier nie gearbeitet.
Hätte ich irgendwie umformulieren müssen, aber ja. dann hätte ich mir einige traurige Konzerte erspart in meinem Leben, weil wenn man so, du kennst es ja auch als Hinkel-Day-Trommler,
ja.
Man spielt ja dann doch, man muss sich ja erstmal das Publikum erspielen.
Wie waren euer erstes Konzert? Wie viele Leute waren da? Wie alt warst du da?
Das allererste, glaube ich, weißt du, 17, 18, würde ich sagen. Aber da war es so, genau, bei uns war es so, wir haben am Anfang, wir hatten einen Proberaum in einem Keller. Und der Keller war nur 1,40 Meter hoch. Ja. Deshalb, wir mussten immer im Sitzen proben, ohne Scheiß. Wir mussten immer im Sitzen proben. Wir wussten gar nicht, wie man im Stehen Songs spielt.
Ja.
Und haben deshalb beim allerersten Konzert haben wir auch im Sitzen gespielt.
Das war eine Punkband,
die im Sitzen spielt. Das war so absurd.
Da haben wir eine Punkband, die im Sitzen spielt.
Ja, wir haben Open Air gespielt im Bürgerpark in Berlin-Pankow.
Oh, ja.
Ja, eigentlich, da waren relativ viele Leute. Mhm. Und wir mussten aber sitzen, weil wir hätten das nicht hinbekommen zu stehen. Das war richtig absurd. Und da ist uns aber selber im Nachhinein, waren es dann so peinlich, dass wir dann das dann irgendwie uns trotzdem dann antrainiert haben. Obwohl unser Proberaum nach wie vor in diesem Keller war. Das war wirklich eine sehr krasse Zwiespalt für uns.
Ja, aber habt ihr was für die Füße ausgegraben, dass ihr dann irgendwie.
Nee, wir haben immer natürlich dann oben dann, ne, wenn man konnte aus dem Keller herausgehen, konnte man dann auch trocken proben, allerdings ohne Verstärker, und dann haben wir irgendwie das im Stehenspielen beigebracht. Aber es war damals das allererste Konzert im Sitzen. Aber es waren viele Leute da. Aber zwischendrin, wir haben auch schon mal, das ist auch nicht ausgedacht, wir haben schon mal ein Konzert von 0 Leuten gespielt, also nur vor dem Tontechniker. Aber auch schon vor 20.000 Leuten.
Nein.
Auf dem Rocco del Schlacco im Saarland. Oh.
Nicht im Ernst. Vor 20.000 Leuten.
Ja, klar. Und da war unser damals schon unser Thomas Schmitti
ja.
vom Baywatch Berlin. Unser Kollege, der war da mit seinem Bruder. Und da haben wir ihn da reingebracht auf Gästeliste. Natürlich, man so macht dann als coole Rockband. Und da haben wir da vor 20.000 Leuten im Saarland gespielt. Das war das größte Konzert aller Zeiten. Da war man auch kurz mal ein bisschen, da ging einem kurz mit der Düse, sag ich mal.
Ja.
Da war man wirklich aufgeregt. Das ist ja auch ein krasser Anblick. Ja, das ist wirklich krass. Also 20.000 ist ein Ansatz. Mit Videowall und sowas, ne, wo du dich dann selber siehst. Wie du da
auf dieser Bühne bist.
Ja. Auch was das für Strecken dann plötzlich sind auf so einer Bühne, das ist mir auch nicht gewohnt. Ne? Hat man so langsam hochgearbeitet, ne, von der Sitzbank zu stehen, wenn auf einmal musst du da so 20 Meter zurücklegen, das ist ja auch völlig ungewöhnlich.
Ja. Du musst ja fit sein, auch eigentlich.
Du musst
ruhig
fit sein, ja.
Kannst wenn man sieht wie ein Casper zum Beispiel, da, also ich bin selber, wenn ich da bei einem Konzert bin, der wirklich, der hat eine schräge Bühne quasi extra, damit er noch besser hüpfen kann und der geht von einer auf die andere Seite und rennt und so und das ist vom unmöglich.
Ja. Das ist schon echt, das ist Sport, auf jeden Fall.
Und bei Hinkel Day warst du im Madison Square Garden, bist du mal aufgetreten?
Nee, wir haben einmal nur im SO36, das war das größte.
Ja,
36.
Legend.
Das fand ich auch, das war auch toll. Aber unser erstes war, das glaube ich sehr klassisch, ne? Das war über einen Kumpel, da hatte in Hunschenhausen, also weiter draußen von Berlin, im Bezirk, hat jemand Geburtstag gehabt, wurde 18. Und da hieß es, da sind 200 Leute, hat er irgendwie so einen Jugendclubraum gemietet, 200 Leute, und das sind alles Rockfans. Das wird unser Ding. 200 Leute haben wir uns dann gerechnet, die, wenn die uns alle gut finden, kann man ja mal nehmen, geht's weil die empfehlen das weiter und dann haben wir, ne? Und dann haben wir angefangen zu spielen und da waren keine Rockfans, ne? Die standen auf einmal alle draußen dann und haben geraucht und sonst was, ne? Aber
das ist eben das Gemeinste.
Dann so 4-5 übrig dann, ne?
Ja, wenn also Leute ja eigentlich mögen und so einen supporten wollen, aber so völlig unterschätzen, wenn man, ne, so wie ihr, was ist denn das? Das war ja Rockmusik, aber eher so Rock.
Genau, ja.
Und wir haben ja eher Punkrock mit gelegentlichen Offbeat-Ausflügen, so haben wir unsere Musik genannt. Und manche Leute konnten es aber nicht einschätzen, dass es gar keinen Sinn macht, vielleicht das auf so einer Dinnerparty dann da anzubieten, ne? Oder so einem privaten Gartenfest.
Ja.
Und wir haben da am Anfang immer drauf reingefallen. Nee, kommt doch mal hin, die Leute finden das schon gut. Natürlich fand es jeder scheiße, weißt du, wenn da so vier Typen da irgendwelche Punkrock-Songs gegen das System grölen, während die da eigentlich irgendwie Wachteleier speisen wollen, so, ne? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, und die sogenannten Rockfans, das sind so welche, die finden so Deep Purple gut, quasi.
Ja, genau.
Nur den einen Song.
Genau. Spielt mal Thunder von AC/DC.
Genau. Ja.
Können wir nicht. Ja, ne, da wurde man oft in die Irre geleitet. Aber bei uns war die zwei Worst-Konzerte neben dem Konzert von 0 Leuten. Das war dann auch noch so absurd. Der Tontechniker war auch völlig besoffen und hat dann zum Schluss sogar noch eine Couch auf die Bühne geschmissen. Weil er so scheiße fand, dass er da arbeiten musste für uns, weißt du, und 0 Leute kam. Ja. Da war so besoffen, hat eine Couch auf die Bühne geworfen. Nach uns. Das war auch nie das war richtig frech. Ja. Und einmal dachten wir auch, wir waren früher eigentlich eine sehr strebsame Band. Wir haben vorher gesagt, wir trinken nicht so viel, damit wir gut performen können.
Ja.
Haben wir irgendwann aber auch aufgegeben und waren mal bei einem Konzert leider auch so unangenehm betrunken. Wir haben uns für die witzigsten der Welt gehalten, ne? Haben da richtig abgewählt, haben während des Konzerts das Schlagzeug auch so abgebaut, ne? Unser Trommler ist immer so durch den Raum gerannt, hat nur noch auf die Snare gehauen. Wir dachten, wir sind so witzig Avantgarde. Und da kam dann irgendwann der Veranstalter, was nicht mehr ertragen hat, wie scheiße wir scheinbar waren. Hat so getan, als ob draußen die Bullen sind und wir müssen jetzt abbrechen wegen Lärmbelästigung. Und dann hat er uns so von der Bühne gescheucht, dann gehen wir raus, war natürlich überhaupt keine Polizei, da war einfach nur eine Ausrede.
Und dann hat er die nächste Band wieder gespielt.
Ja, genau. Hat er uns eiskalt ausgetrickst. Aber scheinbar haben wir den Zenit überschritten.
Ja, aber es hat eine riesige Cringe-Gefahr, quasi auch, wenn man so Leute auf der Bühne sieht, die man noch nie gesehen hat. Also wenn der Funke nicht überspringt, das ist extrem gefährlich. Das kann sich richtig verselbstständigen. Ne?
Ja, total. Ja. Wir haben auch die Leute absichtlich aber auch verwirrt. Wir haben ganz mal 3 Minuten lange Ententanz aufgeführt und sowas auf der Bühne.
Oh mein Gott, das würde ich gerne. Warte mal, Thomas, was hast du mal gesagt, wenn ihr hört auf zu applaudieren?
Stimmt, wir waren eine Serviceband, wir haben gesagt, hört auf zu applaudieren.
Aber du hast aber was dazu gesagt.
Irgendwie sowas, ich kann euren höhnischen Applaus nicht mehr ertragen.
Leute auf jeden Fall immer gut verwirrt, das war immer so das Ziel ein bisschen.
Aber ist man zu verpflichtet, seid ihr selber mal reingesprungen in eine, auch als 0 Leute da waren, hast du so Stage Diving gemacht?
Nee.
Du bist einfach mal reingesprungen?
Habe ich nie gemacht. Ich bin so groß, ich bin 1,91 Meter, wiegst du 90 Kilo, da springst du nicht in die Masse vorne. Das finde ich zu krass.
Besonders wenn Kinder vorne sind und so,
Apropos, das ist die letzte Anekdote zum Thema Konzerte. Da haben wir uns auch so verarschen lassen. Da sollten wir nach Schwerin kommen. Und ich weiß gar nicht, wie wir das tituliert haben, ey. Wir hatten da so ein halbes Wort. Ich weiß gar nicht mehr, wie die uns hingelockt haben. Und es war Geld. Es sah so aus, als ob wir in so einem Gefängnishof spielen.
Geil.
Wo das so durch 4 Etagen nach oben ging. Es sah aus wie bei St. Anger. Genau. Ja. Kennt ihr auch vielleicht das Video von Metallica, St. Anger spielen auch in so einem Gefängnishof. Und es waren so 4 Etagen. Wir dachten, ja, wie geil, wir spielen unten in der Mitte und ringsrum bis nach oben stehen die Leute und gucken zu. Was für eine geile Location. Kommen dahin, war das eine Grundschule. Und dann haben wir in der Grundschule gespielt.
Das kam dann nicht so gut an, ne?
Ey, das war so, wir haben da schnell noch alle Texte abgeändert und sowas, ne? Weil haben wir da wirklich da so vor Viertklässlern gespielt. Haben wir ja dann auch durchgezogen, weil die hatten uns ja gebucht, ne? Und dann konnten die sagen, nee, wir verpissen uns wieder.
Aber wie
und
kommt
dann
sowas?
Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr, wie wir das verstrollt haben. Ich glaube, es war unser Trommler damals, der das zugesagt hatte irgendwie. Und wir haben es nicht genau hinterfragt. Und dann standen wir da halt wirklich vor so einer kompletten Grundschule. Das war, glaube ich, deren Sommerfest oder so. Aber es war trotzdem sein Gefängnishof. Also es hatte trotzdem diesen Style von St. Enger, nur dass halt alles mit Viertklässlern, also erst bis Viertklässlern voll war. Und dann mussten wir alle, ja, alle unsere Songtexte abändern. Damit das nicht, damit das so halbwegs was war. Das war auch sehr, das war sehr
aber awkward. Aber ist da nicht voll, voll Geld drin? Es gibt doch so diese ganze Kindermusik. Es gibt doch deine neuen Freunde und so. Ja. Die machen richtig.
Meine Freunde, oder?
Meine Freunde.
Also Hip-Hop für Kids, ne?
Deine Freunde.
Deine Freunde, ja, irgendwie so.
Es gibt doch bestimmt auch Punkmusik für Kinder.
Oh, das wäre nochmal ein neues Feld vielleicht, was wir beachten könnten.
Ja, wir haben ja mal bei Late Night Berlin haben wir ja mal die Cotti Kids gemacht.
Oh, das war auch
Das
schön.
Hat super viel Spaß gemacht. Ja. Da haben wir die alten Hits von Rolf Zukowski so ein bisschen umgeschrieben, sodass es so ein bisschen auf die Großstadt-Kids von heute passt. So.
Dann das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Das war richtig lustig. Ja, das ist wirklich, eigentlich ist, glaube ich, wirklich ein ganz eigenes Geschäftsfeld nochmal. Weil es gibt, genau, es gibt Hip-Hop-Bands für Kids auf jeden Fall.
Ja, richtig viel. Und aber da sind halt, glaube ich, deine oder meine Freunde, die sind da halt, habe ich auch schon mal gehört, die sind halt super, ne?
Ja, die spielen richtig große Hallen. Also der Ex-Dude von
Jim Panse, glaube ich.
Von echt, ne?
Ja, von echt, ja.
Genau, ja. Ja, das ist vielleicht nochmal, das ist noch ein Ding, was wir nebenbei vielleicht nochmal starten. Wenn man so eine Kinder-Punk-Rock-Band. Wir haben Gitarristen, wir haben Trommler. Boah, Basti, Bass kriegst du ganz leid. Du heißt Basti. Was liegt ja näher als Bass zu lernen?
Stimmt eigentlich schon. Also ich könnte vielleicht eine kleine Terz spielen und ein Crescendo.
Ja, genau. Du kennst ja schon mal die Musiktheorie, kennst du schon.
das kriege ich auf jeden Fall hin.
Die Theorie kann. Dieses Projekt starten right now. Das beenden wir jetzt vielleicht auch einfach an dieser Stelle in die Special-Folge 39. Alles rund ums Thema Musik. Haben wahrscheinlich noch viel mehr Themen dazu. Vielleicht machen wir nochmal irgendwann eine Special-Folge. Aber Frank, deine Bassdrum wird mir jetzt einfach zu ungemütlich. Ich würde da jetzt gern aussteigen. Und bleibt nur noch zu sagen, nächste Woche ist Staffelfinale, liebe Leute.
Mal wieder Jubiläum.
Was heißt Jubiläum? Nee, ich bin ergriffen.
Folge 40.
Weil es schon Folge 40 ist.
Trinken wir da Schlamm?
Ja, ja, trinken wir wieder Schlamm. Wir haben wieder Zeit.
Das haben gehört dazu.
Ich meine, wir haben jetzt 10 Special-Folgen aufgenommen. Es ist so richtig verrückt, jetzt wieder so normale Folgen aufzunehmen. Staffelfinale heißt jedenfalls, ihr schickt uns eure Fragen. Wir beantworten alles so genau wie möglich. So wahrheitsgetreu wie möglich. Und ansonsten lasst uns vielleicht noch ein kleines Likechen da. Oder ein Abonnement.
Abonnement. Ja, immer noch Abonnement.
Ja. Oder Sternchen. Ja. 5 Sternchen.
Genau.
Alles.
Bewertet uns bei
Yelp. Schreibt an euren Bundestagsabgeordneten. Also egal, was ihr machen könnt, um irgendwo für positives Feedback, bewertet uns, bei Uber, bei Yelp, egal.
TripAdvisor, alles.
Ja, da freuen wir uns. Genau, und ansonsten würde ich jetzt sagen, weil wir in dieser Introspektive, so wie wir diese Folge heute nennen, sind, dann gehen wir jetzt ein bisschen raus mit Hochkultur vielleicht. So als letztes Intro, was wir jetzt hier noch anspielen, würde ich sagen, ist das vielleicht von Basti nochmal, wo er plötzlich eine Opernsängerin aufgetan hat.
Die hier arbeitet.
Die hier arbeitet. Ja, ja. Unsere liebe Kollegin
Sophie.
Sophie.
Aber der Trommel, damit zum Abschluss nochmal.
Wir
Terzen
eure Quinten.
Quinten.